Und darf jeden Einzelnen recht herzlich begrüßen zu unserem Jugendgottesdienst. Es freut mich, dass wir heute so viele sind, dass wir so zahlreich erscheinen konnten. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich wirklich auf heute gefreut. Und ich freue mich wirklich auf das, was Gott vorbereitet hat, auf das, was Gott für uns hat. Und ich will dich wirklich ermutigen, verpass nicht, was Gott heute für dich vorbereitet hat. Ich glaube vom ganzen Herzen, dass es kein Zufall ist, dass gerade du heute hier bist. Es ist kein Zufall, dass wir heute hier sind. Gott hat was vorbereitet. Gott hat was für uns heute. Und ich will uns deshalb wirklich ermutigen, dass wir all unsere Aufmerksamkeit, alles, was uns beschäftigt, alles, was in uns ist, dass wir das alles ablegen und dass wir wirklich heute ganz auf Jesus schauen, dass wir wirklich heute ganz auf das schauen, was er machen möchte. Und ich glaube vom ganzen Herzen, dass wenn wir das tun, dass wir Gott erleben können, wie wir es vielleicht noch nie in unserem Leben getan haben. Und bevor wir mit dem Thema anfangen, was ich vorbereitet habe, möchte ich dir einfach eine Frage stellen, die auch damit zusammenhängt. Ich möchte dir die Frage stellen, oder du darfst dir gerne selber die Frage stellen, warum bist du heute hier? Warum bist du heute Abend hier? Ich weiß, voll oft sagen wir, okay, wir wollen hierher kommen, wir wollen Gott erleben. Und wir sagen das so und es ist irgendwie auch so eine Routine, aber ich will dir wirklich die Frage stellen, warum bist du hier? Glaubst du, dass du Gott erleben kannst? Glaubst du, dass wir heute Abend wirklich Gott erleben können? Oder ist es so dieses Alltägliche in uns? Heute ist Freitagabend, Jugend, danach Gemeinschaft, dann nach Hause. Ist es das, warum du hier bist? Oder bist du wirklich hier, um Gott zu erleben? Stell dir die Frage, warum bist du hier? Das Thema, um das ich heute reden möchte, ist, wir wollen uns einige Punkte anschauen, was es bedarf, um Gott wirklich zu erleben. Was braucht es? Welche Wege gibt es, dass wir, dass du, dass ich, dass wir gemeinsam Gott erleben? Ich möchte direkt anfangen mit dem Punkt 1. Was braucht es, dass du und ich, dass wir Gott erleben? Wir erleben Gott durch den Glauben. Das ist, glaube ich, eins der bekanntesten Antworten, aber gleichzeitig auch eins der wichtigsten, würde ich sagen. Wir erleben Gott durch den Glauben. Wir alle kennen die bekannte Stelle in Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und ich fand den Vers interessant, als man, wenn man den Vers näher anschaut, da steht da, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Wir sehen, wenn wir Gott erleben wollen, da müssen wir in erster Linie davon überzeugt sein, dass es ihn gibt, dass er existiert, dass Gott nicht nur irgendeine mystische Kraft ist, irgendeine ausgedachte Märchengeschichte, sondern dass Gott real ist, dass er lebt. Und hierbei handelt es sich nicht um irgendeinen Gott. Hierbei handelt es sich nicht um irgendeine Kraft oder irgendetwas, sondern es geht hier um den einen Gott, der seinen einzigen Sohn für dich hingegeben hat. Es geht um den Gott der Bibel. Es geht um den Gott, der dich geschaffen hat. Es geht um den Gott, der gesehen hat, der dich schon gesehen hat, bevor du überhaupt auf dieser Welt warst. Es geht um den Gott, der schon wusste, dass du heute Abend hier sein wirst. Es geht um den Gott, der seinen Sohn gegeben hat für dich. Er hat seinen Sohn geschickt auf diese Welt und er ist gestorben, bitterlich, am Kreuz, qualvoller Tod. Er hat die Schmerzen, Jesus hat die Schmerzen und die Schmach und die Sünde auf sich genommen, damit wir durch den Glauben an ihn errettet werden können, dass wir Hoffnung haben. Und es geht darüber, davon, dass du Glauben hast, dass genau dieser Gott existiert, dass genau dieser Gott real ist. Und weiter heißt es, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das Wort, was hier verwendet wird für suchen, kann man auch noch übersetzen mit aufspüren, mit nachfragen, mit erkundigen, mit fleißig suchen. In anderen Worten, man sucht etwas, bis man es findet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, eine Sache, die, glaube ich, jeder von uns hier hat, und wenn er die verliert, wird er sicher anfangen, sie zu suchen, bis die Person es gefunden hat, ist, glaube ich, das Handy. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber man nehme mal an, ihr verliert euer Handy. Und ich weiß ganz genau, dass nach ungefähr 30 Minuten jeder von euch merken wird, dieses Handy fehlt. Und dass man anfangen wird, es zu suchen. Nicht nur so kurz, okay, es ist weg, egal. Nein, bis man es findet. Und genauso ist es hier. Es geht nicht darum, dass wir einfach sagen, ja, ich schaue mal, ich bete mal Und wenn ich jetzt Gott nicht erlebe, ist es nicht so schlimm, weil ja, das Leben geht ja weiter so. Nein, es geht darum, dass wir wirklich sagen, dass wir mit so einer Ernsthaftigkeit, dass wir mit so einer Dringlichkeit wirklich beten und wirklich suchen, Gott suchen, bis wir ihn finden. Es geht darum, dass wir sagen, Gott, ich will dich suchen, ich will nach dir fragen, bis ich dich gefunden habe. Und ich will nicht aufgeben, sondern ich will weitermachen, bis ich endlich dich erlebt habe. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, die dieses dringliche oder ernsthafte Suchen genauer darstellt. Diese Geschichte finden wir in Lukas 5, in Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Und ich lese mal die ersten drei Verse. Da spricht Jesus und er sagt: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jeder würde von innen antworten und sagen: Mache mir keine Mühe. Die Türen sind schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Wir sehen hier, Jesus erzählt eine Geschichte. Wenn man die liest, dann macht die jetzt nicht auf den ersten Moment sofort für uns Sinn. Aber wir sehen hier, Jesus erzählt eine Geschichte über einen Freund, der zu einem anderen Freund geht und der ihn bittet, dass er ihm doch drei Brote gibt, weil er Besuch bekommen hat. Und wir müssen verstehen, dass zu der damaligen Zeit es so war, dass wenn du Besuch bekommen hast, dass es eigentlich das Normalste der Welt war, dass du Essen und Trinken anbietest, dass du gastfreundschaftlich bist. War das Normalste der Welt. Und wenn du das nicht tun konntest, war das ganz schlimm für dich. Das hatte ja was ganz, ganz Schlimmes. Heutzutage ist es, würden wir denken, okay, wenn es um Mitternacht passiert, ist es nicht so schlimm. Aber zu der damaligen Zeit war das ganz, ganz schlimm für die Person. Und wir sehen hier, dass dieser Freund den anderen Freund fragt: Hey, hast du noch drei Brote? Und in Vers 7 ist eine interessante Bemerkung, denn da heißt es, er sagt nicht, ich will dir nicht helfen, sondern er sagt, ich kann dir nicht helfen. Wir sehen, der Freund konnte ihm nicht helfen. Er wollte seine Kinder nicht aufwecken. Er wollte nicht, dass das Haus wach wird. Wir sehen, der Freund sagt dem einen Freund ab und sagt, ich kann dir nicht helfen. Und eigentlich sieht die Situation recht hoffnungslos aus. Aber jetzt kommt Vers 8. Da heißt es, ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben würde, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. In anderen Worten, auch wenn der Gebetene ihm das nicht gibt, weil er sein Freund ist, so gibt er es ihm doch, weil er so aufdringlich bittet. Weil er nicht locker lässt, sondern weil er mit einer Ernsthaftigkeit bittet. Er bittet seinen Freund so lange, bis er nachgibt, wenn ihn aufgrund dieses Bittens das gewünschte Brot gibt. Wir würden so ein Verhalten vielleicht als Unverschämtheit ansehen, so, boah, was fällt ihm eigentlich ein, ihn so in der späten Nacht noch so zu belästigen. Aber wir sehen, dass Jesus dieses Verhalten ganz anders bewertet. Jesus sagt hier weiter in Vers 9 bis 13: Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wir sehen hier, wie Jesus eigentlich dieses Verhalten des Freundes indirekt lobt. Wir sehen hier, wie seine Zuhörer damit ermutigt oder auffordert, dass sie ebenfalls anfangen sollen, so aufdringlich zu bitten. Nicht nur einfach nur, ja, hast du, okay, nee, sondern wirklich mit einer Ernsthaftigkeit, wirklich mit einem, ja, wollen, ich brauche das jetzt. Und Jesus stellt klar, dass wenn wir, die wir doch böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben würden, wie viel mehr wird Gott es tun, wenn wir ihn wirklich dringlich bitten? Jesus sagt in Vers 9: Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Er sagt ganz klar, dass wenn wir wirklich ernsthaft bitten, wenn wir wirklich ernsthaft verlangen, wenn wir uns etwas nach ausstrecken, ihr wisst, wenn wir wirklich etwas wollen, dann haben wir so eine Motivation. Wir sagen, okay, ich will das und ich werde alles daran setzen, ich werde alles dafür geben, dass ich das bekomme. Wenn wir uns anschauen, dann sehen wir, dass Jesus hier ermutigt, dass wir wirklich suchen, bis wir es gefunden haben, dass wir klopfen, bis die Tür aufgetan wird, dass wir bitten, bis wir es bekommen haben. Eine weitere Geschichte, die dieses ernsthafte Bitten oder dieses dringliche Bitten zeigt, finden wir in Lukas 18, Wir werden sie jetzt nicht gemeinsam lesen, aber ich glaube, die meisten von uns kennen die Geschichte von der Witwe und dem ungerechten Richter. Wir sehen, dass es da eine Witwe gab und die Witwen hatten zu der damaligen Zeit es nicht so einfach. Sie waren auf sich meistens alleine gestellt und waren von der Versorgung von anderen angewiesen. Und wir sehen, dass ihr Unrecht angetan wird. Und was sie macht, ist, sie wendet sich an einen Richter und dieser Richter ist ungerecht. Und er will ihr zuerst nicht ihr Recht geben. Aber wenn wir die Geschichte sehen, dann sehen wir, wie diese Frau so lange anfängt, diesen Richter zu bitten, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Sie lässt nicht locker, bis sie ihr Recht bekommt. Da heißt es in Lukas 18, die Verse 4 bis 8. Und er wollte lange nicht, also der Richter. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wie sind wir? Wie verhalten wir uns, wenn uns Ungerechtigkeit geschieht? Wir sind genauso. Wir wollen meistens so lange keine Ruhe geben, bis die Gerechtigkeit hergestellt ist. Und Gott gebraucht dieses Bild und zeigt, dass wir diesen gleichen Eifer haben sollen wie diese Witwe. Dass wir diesen gleichen Eifer haben sollen. Und wir sehen hier wieder, wie es in Vers 8 heißt, wird Jesus Glauben finden. Die Frage ist, wenn wir wirklich Gott erleben wollen in unserem Leben, haben wir Glauben? Glauben wir, dass Gott existiert? Glauben wir, dass er zu finden ist? Und vielmehr, glauben wir wirklich? Das heißt, suchen wir ihn? Verbringen wir Zeit mit Gott? Suchen wir in seinem Wort, lesen wir in seinem Wort, verbringen wir Zeit im Gebet und suchen ihn dort, kommen wir in die Gemeinde und nutzen die Zeit gemeinsam, wo wir Gott anbeten. Geben wir wirklich unser Bestes? Haben wir wirklich Glauben vom ganzen Herzen, dass wenn wir Gott suchen, dass wir ihn finden werden? Oder sind wir vielleicht irgendwo gleichgültig und akzeptieren vielleicht, okay, ich lese davon in der Bibel, dass sich Gott finden lässt oder dass man Gott erleben darf. Ich höre es von anderen Menschen, aber bei mir ist es vielleicht nicht so. Sind wir gleichgültig? Akzeptieren wir diesen Zustand oder sagen wir, nein, wir werden so lange suchen. Ich werde so lange suchen, bis ich Gott gefunden habe. Wir sehen die Menschen, die Gott erlebt haben in der Bibel. Es waren keine Supermenschen. Es waren nicht irgendwie Menschen, die besondere Fähigkeiten haben. Es waren Menschen wie du und ich. Aber es waren Menschen, die Gott beim Wort genommen haben und die ihn so lange gesucht haben, bis sie ihn gefunden haben. Es waren Menschen, die nicht aufgegeben haben, sondern die Gott gesucht haben, die sich nach ihm ausgestreckt haben, bis sie ihn gefunden haben. Und das Gleiche gilt auch für uns heute Abend. Ich denke, die meisten von uns kennen die Verheißung in Jeremia 29, Vers 13. Da heißt es, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir verlangen werdet. Und es ist interessant, Gott sagte nicht, ja, ihr könnt mich finden oder vielleicht werdet ihr mich finden. Nein, Gott sagte, ihr werdet mich finden. Es ist eine Feststellung. Die Bedingung ist, wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet. Die Frage, die wir uns stellen müssen, die ich auch mir selber stellen musste, ist, suchen wir Gott vom ganzen Herzen? Suche ich Gott vom ganzen Herzen? Gebe ich wirklich mein Bestes oder nicht? Der zweite Punkt, der wichtig ist, wenn wir Gott wirklich erleben wollen in unserem Leben, ist die Aufrichtigkeit. Eine weitere Eigenschaft, die sehr wichtig ist, ist, dass wir ein aufrichtiges Herz haben vor Gott. Und auch hier wollen wir uns gemeinsam eine Geschichte anschauen. In Lukas 18, wir lesen die Verse 11 bis 14, da heißt es, oder zu Beginn, die Stelle fängt so an, dass Jesus davon berichtet, dass ein Zöllner und ein Pharisäer in den Tempel gehen. Und sowohl der Zöllner und der Pharisäer, die beiden beten. Und hier fängt dann Vers 11 an. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir sehen hier, wie Jesus diese ganze Szene beschreibt, wie ein Zöllner in den Tempel geht, wie ein Pharisäer geht. Und der Pharisäer betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Und der Zöllner ist einfach nur ehrlich und sagt, Gott, vergib mir. Der Zöllner betet: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was mich an dieser Stelle so berührt, ist, dass Jesus ganz klar sagt, dass der Zöllner gerechtfertigt in sein Haus ging. Nicht der Pharisäer, vor dem es vielleicht die meisten Leute gedacht hatten, sondern es war der Zöllner. Aber was war an seinem Gebet so besonders? Wir sehen, er betet zunächst, oder es heißt über ihn, er wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben. Wir sehen, der Zöllner, er war sich seiner Schuld bewusst. Er wusste, was er getan hat. Er schämte sich eigentlich von dem, was er getan hat. Und er versuchte nicht, mit Gott zu verhandeln, oder er versuchte nicht, sich irgendwie vor Gott besser darzustellen, sondern er akzeptierte oder er erkannte seine Schulden. Er wusste, er hat falsch gehandelt. Und weiter heißt es, er schlug an seine Brust. Wir sehen, er empfand Schmerzen über das, was er getan hat. Ihm war bewusst, was er getan hat. Und es tat ihm weh. Es tat ihm leid, dass er Gott verletzt hat. Es tat ihm leid, dass er Schuld auf sich genommen hat. Und als letztes heißt es, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner hat nicht versucht, sich irgendwie schön zu reden. Er wusste, er ist ein Sünder. Und er war ganz offen und ehrlich vor Gott. Er wusste, er hat die Gebote Gottes missachtet. Und er versuchte es nicht irgendwie schön zu reden. Er versuchte es nicht irgendwie durch irgendwelche guten Taten, die er getan hat, vor Gott zu rechtfertigen, sondern er hat seine Schuld anerkannt. Der Zöllner war in seinem Gebet ganz offen und ehrlich vor Gott. Er versuchte sich nicht zu rechtfertigen, sondern er wusste, ich brauche Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Wir sehen, er war total in seinem Geist niedergeschlagen. Er konnte nicht mehr so weiterleben. Er erkannte seine Not und dass ihm niemand anderes helfen konnte, außer Gott. Und ich glaube, dass diese Ehrlichkeit, dass diese Zerschlagenheit von diesem Zöllner, das war, was Gott so sehr gefallen hat. Wir sehen im Psalm 51, Vers 19, da heißt es, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes Herz oder ein zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Der Zöllner war brutal ehrlich vor Gott. Sein Herz war zerschlagen, sein Geist war zerschlagen. Und er hat sich ganz Gott geöffnet. Und genau das war, wonach sich Gott gesehnt hat. Das war, was Gott angezogen hat. Diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, dieses Zerschlagensein. Und die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Erkennen wir die Not nach einer Begegnung nach Gott? Sind wir an diesem Punkt, wo wir am Ende sind, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir offen und ehrlich zu Gott sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich brauche dich. Ich bin ein Sünder, ich komme nicht raus. Wenn ich dich nicht erlebe, dann kann ich nicht mehr weitermachen. Sind wir an diesem Punkt, wo wir so offen und ehrlich vor Gott sind, wo wir ihm alles bringen, unser gesamtes Herz, auch die ganzen Bereiche, die uns Probleme bereiten, alle Süchte, alle Herausforderungen. Sind wir an diesem Punkt, wo wir so verzweifelt sind nach Gott, wo uns alles andere egal ist, dass alles andere keine Rolle spielt, außer diese Begegnung mit Gott? Sind wir offen und ehrlich im Gebet zu Gott und versuchen uns nicht, oder versuchen nicht zu verstecken, sondern geben ihm unser gesamtes Leben? Sind wir in diesem Punkt, wo wir offen und ehrlich anerkennen, dass wir Gott brauchen, dass wir ihn brauchen, dass nur er uns das geben kann, was wir wirklich brauchen? Wir sehen, wenn wir Gott wirklich erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir ein aufrichtiges Herz haben. Dann ist es wichtig, dass wir nicht versuchen, Gott irgendwas vorzuspielen. Dass wir nicht versuchen, jemand zu sein, der wir eigentlich gar nicht sind, sondern dass wir uns Gott ganz offen und ehrlich hingeben, dass wir ihm unsere Situation hinbringen, dass wir ihm sagen, Gott, ich brauche dich. Dieses ehrliche Gebet ist etwas, was Gott anzieht. Und der letzte und dritte Punkt, wie wir Gott erleben, ist durch die innere Bereitschaft, mich oder uns verändern zu lassen. Wenn wir Gott erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir in erster Linie Glauben haben, ein Glauben, der in Gott gegründet ist, und dass wir sagen, Gott, ich glaube an dich, ich suche dich, bis ich dich gefunden habe. Als zweites, dass wir ein aufrichtiges Herz haben vor Gott, dass wir nicht versuchen, irgendwas zu verstecken oder zu verspielen, sondern dass wir ganz offen und ehrlich zu Gott kommen. Und das dritte ist, dass wir die Bereitschaft haben, dass wir uns verändern lassen. In Lukas 18 finden wir ebenfalls, oder finden wir auch eine Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es um den reichen Jüngling. Ich glaube, die meisten von euch kennen die Geschichte, aber für diejenigen, für die die Geschichte vielleicht noch nicht kennen, ist dieser reiche Jüngling, der zu Jesus kommt, und der fragt ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet ihn und nennt ihn gewisse Gesetze, die er einhalten sollte. Und der reiche Jüngling antwortet ihm, das alles habe ich schon seit Kindheit auf getan. Und als Jesus das hört, antwortete er ihm Lukas 18, Vers 22. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Wir sehen, Jesus sagt, er soll seinen ganzen Reichtum, den er hat, verkaufen. Und er ruft ihn zur Nachfolge auf. Und wir sehen in den Evangelien, dass Jesus nicht jede Person, die er kennengelernt hat oder die er gesehen hat, einfach so zur Nachfolge aufgerufen hat, sondern es waren gewisse ausgewählte Personen. Und ich bin mir sicher, dass Jesus etwas Besonderes in diesem Jüngling gesehen hat. In Markus 10, Vers 21, da heißt es sogar, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Wir sehen, Jesus hat ihn lieb gewonnen. Er hat etwas in ihm gesehen. Und er hat ihn aufgerufen, komm und folge mir nach. Und ich glaube, dass Gott einen wunderbaren Plan für ihn hatte. Ich glaube, dass Gott diesem Jüngling noch so sehr begegnen wollte, dass Jesus wirklich einen Plan für sein Leben hatte. Deswegen hat er ihn gerufen, komm und folge mir nach. Und was passiert dann? Wie sieht die Reaktion des reichen Jünglings aus? In Lukas 18, Vers 23 lesen wir: Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Wir sehen hier, wie sich der Jüngling gar nicht gefreut hat über die Worte von Jesus. Er freute sich nicht darüber, dass Jesus ihn zur Nachfolge rief. Warum? Weil er realisiert hat, dass es bedeuten würde, dass er seinen ganzen Reichtum aufgeben muss. In anderen Worten, dass er etwas verändern muss. Der Jüngling stand in einem Konflikt. Auf der einen Seite war die Nachfolge von Jesus und auf der anderen Seite war sein Reichtum. Er musste sich entscheiden und aufgrund seiner Nichtbereitschaft zur Veränderung entschied er sich gegen Jesus. In Lukas 18, Vers 24 lesen wir: Als er aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Ich glaube, dass Jesus ebenfalls betrübt war über die Entscheidung, die der Jüngling getroffen hat. Gott hatte etwas Wunderbares für ihn vorbereitet, aber seine Nichtbereitschaft zur Veränderung hielt ihn davon ab, das zu erleben, was Gott für ihn hatte, hielt ihn davon ab, Gott in seinem Leben zu erfahren. Und ich glaube vom ganzen Herzen, dass Gott für jeden Einzelnen, der hier ist, einen wunderbaren Plan hat. Ich glaube, dass Gott jedem Einzelnen, der hier ist, wirklich begegnen möchte wie noch nie. Ich glaube vom ganzen Herzen, dass Gott für jeden Einzelnen von hier etwas hat. Aber wenn wir das erleben wollen, was Gott für uns hat, wenn wir ihn persönlich erleben wollen, dann müssen wir uns bereit sein, ihn uns ganz hinzugeben und bereit sein für Veränderung. Bereit sein, wenn Gott einen Finger auf eine gewisse Sache legt, dass wir bereit sind, ihm diese Sache zu geben. Egal ob es oder egal wie viel es uns kostet. Und das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Wenn wir Gott in unserem Leben erleben wollen, ist es wichtig, dass wir ihm jeden Bereich von uns geben. Es ist wichtig, dass wir nichts zurückhalten in unserem Herzen, sondern dass wir unser gesamtes Herz ihm hingeben, jeden Bereich, dass wir gehorsam sind und das tun, was er möchte von uns. Um diese drei Punkte nochmal kurz zusammenzufassen: Wenn wir Gott in unserem Leben erleben möchten, dann ist es wichtig, dass wir Glauben haben. Glauben in ihm, dass er Gott ist. Und glauben, dass seine Verheißungen wahr sind, dass wir ihn finden werden, wenn wir ihn vom ganzen Herzen suchen. Als zweites, wenn wir Gott in unserem Leben erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir mit einem aufrichtigen Herzen zu ihm kommen. Dass wir offen und ehrlich vor Gott sind, dass wir all unsere Schuld, all unsere Sünde bekennen, dass wir nichts zurückhalten und dass wir ganz klar unsere Not bekennen und sagen: Herr, ich brauche dich. Und als letztes, wenn wir Gott erleben wollen, ist es wichtig, dass wir offen sind für Veränderung. Dass wir bereit sind, jeden Bereich unseres Lebens hinzugeben, um Gott an den Thron unseres Lebens zu lassen, dass er von nun an unser Leben bestimmt. Warum mir dieses Thema so sehr auf dem Herzen liegt, hat damit zu tun, dass es, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, es wirklich einige Momente gab, wo so eine Begegnung mit Gott wirklich mein ganzes Leben verändert hat. Und ich denke, es ist so wichtig, dass jeder Einzelne von uns, dass wir nicht nur von Gott hören oder nicht nur von Gott lesen, sondern dass jeder Einzelne von uns, der hier ist, dass wir Gott persönlich erleben. Deshalb hat Gott seinen Sohn auf diese Welt gesandt. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben. Deshalb hat Jesus deine und meine Sünde getragen. Nicht, dass wir am Freitagabend hier auf diesen Stühlen sitzen oder Predigt zuhören und dann nach Hause gehen. Oder nicht, dass wir unter der Woche einfach ein ganz normales Leben leben, sondern dass wir ein Leben leben, wo wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Ein Leben, das davon gekennzeichnet ist, dass wir Gott erfahren, jeden Tag. Und ich erinnere mich noch einmal, wo ich wirklich erleben durfte, dass Gott mich wirklich sieht. Es war 2019 Urlaub und es war nicht so eine einfache Zeit für mich. Vieles hat sich angestaut und dann hatte ich, sage ich mal, ein ganz gutes Gespräch und ich weiß noch, wie ich dann einfach weg bin, sage ich mal, oder halt einfach laufen bin. Ich weiß noch, wie ich in den Himmel geschaut habe und ich war so, ja, irgendwo emotional aufgewühlt und ich war so ehrlich vor Gott. Ich habe gesagt: Gott, ich glaube von ganzem Herzen, dass du real bist. Gott, ich glaube, dass du der Gott bist, von dem ich immer gehört habe. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du wirklich mich siehst. Und ich habe dann angefangen, wirklich ihm alles hinzugeben. Ich habe dann angefangen, wirklich aufrichtig alles, was mich belastet hat, alles, was in dieser Zeit so schwer in meinem Herzen war, auszusprechen und hinzugeben. Und ich weiß noch, wie ich dann die Entscheidung getroffen habe, zu sagen: Gott, egal was das jetzt bedeutet, ich will dir gehorsam sein. Ich will das tun, was du mir sagst. Wenn du sagst, ich muss diesen Bereich verändern oder jenes tun, dann will ich das tun. Aber ich will nicht mehr so weitermachen. Ich will nicht mehr an diesem Punkt bleiben. Als ich dieses Gebet beendet hatte, weiß ich noch, habe ich hoch in den Himmel geschaut. Ich habe gesagt: Gott, wenn du wirklich real bist oder wenn du wirklich mein Gebet gesehen hast, dann lässt du jetzt eine richtig fette Sternschnuppe vorbeifliegen lassen. Und es ist vielleicht für euch nicht so was Besonderes, aber für mich war es was ganz Besonderes in diesem Moment, weil genau in dem Moment, wo ich diesen Satz ausgesprochen habe, sehe ich, wie so eine unglaublich große Sternschnuppe vorbeifliegt. Und es war nicht nur so eine, wo man sich vielleicht fragt, okay, hat man jetzt eine gesehen oder nicht, sondern ich wusste ganz genau in diesem Moment, ich durfte Gott erleben. Und das heißt nicht, dass ihr alle auf diese Art und Weise Gott erlebt. Gott möchte jedem von euch persönlich begegnen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Gott real ist und dass eine Begegnung mit ihm heute möglich ist. Eine Begegnung mit ihm ist heute Abend möglich. Ich will uns wirklich ermutigen, dass wir uns ausstrecken und dass wir wirklich glauben, dass du und ich, dass wir heute Gott erleben können. Er sieht dich. Er wusste, dass du heute hierher kommst. Er wusste, dass du heute Abend hier sein wirst. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Gott hat etwas für dich vorbereitet. Lasst uns wirklich heute Glauben haben, dass wir das erleben werden.